Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Nummer 1 Podcast. Heute mit der absoluten Nummer 1 im Netzwerken. Einer, der Milliardäre und Multimillionäre zusammenbringt wie kein anderer. Aus dem Mallorca Country Club, der Inhaber, ATP-Turnierchef und Multiunternehmer Edwin Weindorfer.
Ich habe nicht die Privatnummer von Larry Ellison, aber ich sage zum Tommy, ich würde gerne ein Meeting mit dem Larry Ellison haben, dem Oracle-Eigentümer und Founder. Und wenn ich es brauche, gibt's dieses Meeting. Bei uns spazieren ganz einfach die Leute auch in den Club rein, wo du dann sagst, ja Moment einmal, ist das nicht der CEO von dem Fortune 500 Unternehmern? Das sind Ehrenmitglieder, die können kommen, wann immer sie wollen. Der Richard Branson spielt gern Tennis, genauso wie der Dirk Nowitzki, genauso wie der Steve Nash, so wie der Roger Federer, so wie der Rafael Nadal. Wenn ein Member herkommt und sagt, hätte ich gerne ein Selfie, hat es noch nie gegeben, dass ein Jürgen Klopp oder ein Dirk Nowitzki oder ein Richard Branson gesagt hätte, nein, das mache ich nicht. Tommy Haas kennt den Richard Branson seit vielen Jahren. Und wie ich ihn gemanagt habe, war ich mit dem Tommy gemeinsam auf seiner Insel, auf Necker Island. Da war der Novak Djokovic, der John McEnroe, der Tommy Haas. Ich bin ja jedes Jahr dort in der Royal Box. Da sitzt du dann halt auch einmal neben David Beckham und sprichst mit ihm. Ich habe damals die gesamte ATP Champions Tour weltweit verantwortet mit Spielern damals wie Boris Becker, wie John McEnroe, wie Yannick Noah, wie Jimmy Connors. Also Arnold Schwarzenegger ist ja auch der gleichen Heimatstadt, ja. Ich muss dazu sagen, dass ich ihn auch kenne. Habe die Ehre gehabt, sein Museum für eine kurze Zeit in der Geschäftsführung zu leiten. Was meinem Freund Fürst Albert angeht, er hat es, glaube ich, schon in den letzten Jahren zweimal hier, hat auch den Club gemeinsam mit mir, mit dem Carlos Moya damals und mit der Sabine Lisicki eröffnet. Der Dieter Bohlen war jetzt die ganze Woche hier, hat ja auch schon mal gesagt zu mir, du Edwin, lass uns was gemeinsam machen. Und ich gesagt, Dieter, ja, das finde ich total spannend.
Wie heißt es doch immer so schön, er kennt Gott und die Welt. Mein Gast heute, der kennt sogar noch mehr, von Richard Branson bis Jürgen Klopp. Im Mallorca Country Club bringt er alle zusammen. Edwin Weindorfer. Seine Karriere vom Tennisspieler zum internationalen Big Player. Jetzt in Tomorrow und als Tomorrow Video Podcast auf YouTube. Und für alle, die auch ein starkes Netzwerk wollen, abonniert Tomorrow. Das kostet dich nichts, aber es bringt dir Zugang zu Persönlichkeiten, die dein Business und deine Karriere erfolgreicher machen. Garantiert. Bevor der Podcast startet, das erste Learning. Manche Dinge, nein, die lernst du nicht in der Schule, nicht in der Uni und ganz sicher auch nicht mit KI. Die wichtigsten Lektionen kommen, na klar, vom Leben selbst. Draußen, auf der Straße. Genau dort fühlt sich Cupra zu Hause. Eine Marke für alle, die ihren eigenen Weg gehen. Die nicht warten, bis ihnen jemand sagt, wie Erfolg funktioniert, sondern es selbst herausfinden und auch selbst herausfinden wollen. Der neue Cupra Raval ist genau dafür gemacht. Ein voll elektrisches Urban Car, nicht angepasst, sondern geprägt von Haltung. Für Menschen, die Stadt nicht nur fahren, sondern erleben. Und das passt perfekt zu Tomorrow. Denn hier geht es um Klarheit statt Konvention. Um Mut statt Mitlaufen. Um Menschen, die gelernt haben, Wachstum entsteht nicht durch Anpassung, sondern durch Erfahrung. Durch Erfahrung, die du machst. Wenn du mehr wissen willst, schau dir den Cupra Raval an. Jetzt auf cupra.de. Und jetzt viel Spaß mit Tomorrow und all den Rebellen, die ihren eigenen Weg gehen. Hey Edwin, willkommen bei Tomorrow.
Hallo, freut mich sehr, hier zu sein, ja? Auf meiner Terrasse sozusagen im Mallorca Country Club.
Ist es deine Terrasse oder ist es dein Wohnzimmer? Boris Becker hat ja mal gesagt, Wimbledon ist sein Wohnzimmer. Ist das hier Mallorca Country Club? Ist das dein Wohnzimmer?
Naja, es ist, ich sage es einmal so, man könnte sagen, es ist das Wohnzimmer, ja, aber im Endeffekt ist es auch sehr viel Arbeit und aus dem Grund würde ich eher sagen, es ist auch sehr viel Workspace. Mein Wohnzimmer ist eher in Alcudia in Mallorca, wo ich meine Finca habe, aber ich bin sehr gerne hier und wie gesagt, der Spruch von Boris passt natürlich auch sehr gut hierher, weil Wimbledon ja hier im Country Club auch eine sehr dominante und starke Rolle spielt.
Das ist hier wirklich Wimbledon Rasen, den wir hier sehen. Wir sind hier auf der Terrasse Mallorca Country Club. Es läuft gerade das ATP Finale. Unter uns sehen wir die Trainingsplätze. Die Spieler machen sich warm. Und das ist hier ein Rasenplatz. Das Wimbledon des Südens, habe ich
gesagt. Genau. Das ist also der richtige Ausdruck. Es ist das Wimbledon des Südens. Warum? Es gibt kein Rasenturnier, kein Rasen-ATP oder WTA-Turnier, das südlicher ist als Mallorca. Und das war auch damals ein bisschen so die Strategie hinter der Sache, nachdem wir ja Stuttgart und Berlin diese Turniere gemacht haben auf Rasen, hat irgendwann einmal Wimbledon gesagt, Mensch Edwin, wir wollen ja auch einmal ein bisschen mehr südlich gehen und auch unsere Rasen testen. Und das ist hier wirklich original, Wimbledon Rasen. Es ist vielleicht ein bisschen hitzeresistenter als der in London verwendet wird. Und es werden hier zwei Greenkeepers, das ganze Jahr sind die voll im Einsatz, hier den Rasen zu pflegen. Und es ist eine eigene Philosophie. Es wird auf 8 Millimeter gespielt. Ne? So ein Rasen wächst 2 Millimeter pro Tag. Da muss ich das vorstellen, das muss hier jeden Tag gemäht werden. Ja, natürlich nur dann, wenn die Wettkämpfe stattfinden.
Okay, ich gehe von außen, hast du hier die besten Greenkeeper der Welt, oder?
Ja. Wir haben Südafrikaner und einen Engländer, die hier Greenkeeper sind und auch jemand, der sozusagen in Wimbledon geschult wurde. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil du brauchst die perfekten Courts, weil die Spieler ja hier, das ist das letzte Turnier, wo sie sich noch auf Wimbledon vorbereiten können.
Okay. Edwin, Tomorrow ist ein Business-Podcast. Ich würde wahnsinnig gerne dieses Business verstehen. Und vor allen Dingen, du bist ja einer der krassesten Netzwerker, die ich kenne. Es gibt so viele Veranstaltungen, es gibt so viele Clubs. Aber bitte, wie hast du das geschafft, hier nach Mallorca in den Country Club Leute zu bringen, wie Richard Branson, der hier ist? Du hast Fürst Albert, du hast Jürgen Klopp, der hier ist, du hast Nadal. Wie machst du das? Wie schafft man das, dass man all diese Leute gewinnt für sein Projekt?
Ja, also es hat schon ein bisschen so eine Wurzel auch aus meiner Vergangenheit, wo ich ja in Monaco 7 Jahre gelebt habe und dort das Glück hatte, den Fürst Albert sehr gut kennenzulernen, mit ihm nicht nur Tennis zu spielen, sondern auch ihn bei vielen Reisen zu begleiten. Wir sind jedes Jahr gemeinsam in Wimbledon in der Royal Box, was für mich natürlich auch ein Highlight ist. Wir sind auch jedes Jahr in Monte Carlo beim Turnier in seiner Royal Box und da gibt's auch nicht viele, die da drin sitzen, aber ich habe die Ehre, als einer der wenigen, die nicht zur Familie gehören oder nicht zum Government gehören, dort dabei zu sein. Und das hat sich lange entwickelt, in 7 Jahren, wo ich in Monte Carlo war. Und aber auch, man darf nicht vergessen, Mallorca, so wie sich diese Insel entwickelt hat in den letzten Jahren, immer mehr zum Hotspot für Society, für die Gesellschaft, aber auch für Big Business. Ich möchte gern wissen, weiß es jetzt nicht ganz genau, aber wie viele Unternehmer, wie viele Eigentümer, wie viele CEOs von globalen Firmen, egal ob aus Deutschland, Österreich, Schweiz, England, USA, hier ihre Wohnsitze haben oder hier zumindest ihre Zweitwohnsitze haben. Und bei uns spazieren ganz einfach die Leute auch in den Club rein und wo du dann sagst, ja Moment einmal, ist das nicht der CEO von dem Fortune 500 Unternehmen? Und da haben wir gar nichts gemacht, dass die da rein spazieren, ja. Und das ist, glaube ich, etwas Einzigartiges, eine Mischung aus dem, was Mallorca so in den letzten Jahren geworden ist und eine Mischung aus meinem Netzwerk oder ich sag's jetzt einmal dem Netzwerk meiner Firma von Emotion, wo wir ja wirklich hier in den letzten 5, 6 Jahren stark daran gearbeitet haben.
Aber es klingt so einfach, Edwin, wenn du sagst, ja, okay, ich habe in Monaco gewohnt und dann habe ich ja Tennis gespielt mit Fürst Albert. Ich meine, auch wenn man in Monaco lebt, man spielt ja nicht einfach mal so mit Fürst Albert Tennis.
Naja, ich war ja dort in einer leitenden Position bei der ATP. Ich habe damals die gesamte ATP Champions Tour weltweit sozusagen als CEO verantwortet, mit Spielern damals wie Boris Becker, wie John McEnroe, wie Yannick Noah, wie Jimmy Connors. Und danach habe ich auch in Europa, war ich zuständig für das gesamte Marketing und Sponsoring. Und da baut man sich sein Netzwerk auf. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, was meinem Freund Fürst Albert angeht, der ist ein Sportliebhaber, ja nicht nur Tennis, aber auch Tennis und Paddle. Und wenn ich rufe, dann kommt er auch gerne, sofern es sein Zeitplan erlaubt. Das ist immer die große Challenge. Aber er war jetzt, glaube ich, schon in den letzten Jahren zweimal hier, hat hier auch den Club gemeinsam mit mir, mit dem Carlos Moya damals und mit der Sabine Lisicki eröffnet. Und er wird auch nächstes Jahr will er auch wieder kommen. Er kommt aber mittlerweile lieber zu den Paddle-Events und dann gemeinsam mit Jürgen Klopp einen prominenten Paddle als zu den Tennis-Events, weil Paddle seine große Liebe zurzeit ist.
Wenn wir über Netzwerk reden, was mir gerade aufgefallen ist, dass du Fürst Albert dein Freund nennst, differenzierst du in deinem Netzwerk zwischen Business People, die du einfach gut kennst, wo du sagst, da kann man gut networken und Freundschaften?
Ja, auf alle Fälle. Ich meine, im Grunde genommen gibt's schon auch immer Überschneidungen. Wenn man jemanden hat, den man gut kennt, der aber dann auch, ich sag's jetzt einmal, im Business ein Entscheidungsträger ist, dann ist das sicherlich ein Vorteil, ja, das ist klar. Auf der anderen Seite sollte man schon auch Business ein bisschen trennen von den privaten Dingen. Aber wir sind ja hier in diesem Club, der ganze Mallorca Country Club, den ich vor 3 Jahren gekauft habe, steht ja sozusagen auf einigen Säulen. Die Säule Nummer 1 ist, wir sind ein Membership Club. Ja, und unsere Partner sind ja auch zum Beispiel der Mallorca Country Club hat ja auch Partnerschaft mit dem Monte Carlo Country Club. Ja, das heißt, meine Member dürfen auch in Monte Carlo spielen. Wir sind auch Partner mit Wimbledon. Wir sind Partner mit dem TC Weißenhof. Wir sind Partner mit vielen Clubs dieser Welt, um dieses Netzwerk auch aufzubauen. Aber das ist die eine Säule, sind die Memberships. Die zweite Säule, die ganz, ganz wichtig ist, sind die Firmen, die Corporate Memberships. Wir haben hier fast 40 Corporate Members mit namhaften Unternehmern aus der ganzen Welt, die hier ganz einfach bei uns in dieses Netzwerk eintauchen. Und die dritte Säule, die ganz, ganz wichtig ist, die Eventsäule. Große Events wie das ATP-Turnier, wie hier die Wanda ATP Championship in Mallorca, der größte Sportevent der Balearen, ja, haben wir auch ein WTA-Turnier für die Damen. Das war ein Geschenk von mir an die Präsidentin der Balearen, die sich auch Damen-Event gewünscht hat. Und wir haben aber hier auch, wir planen hier große Events auch im Paddle. Das heißt, wir werden hoffentlich 2027, vielleicht erst 2028, werden wir auch hier ein Premier Paddle-Turnier genau hier in diesem Kolosseum mit einem mobilen Center Court positionieren. Wir werden auch Konzerte veranstalten, haben wir auch schon einige. Das heißt, wir wollen zu einer Top-Event-Location werden, um ganz einfach das Networking noch mehr zu stärken.
Habe ich das richtig gelesen, dass du die Anzahl an Mitgliedschaften bewusst begrenzt hast?
Naja, wir sind jetzt schon noch im Wachstum, das muss ich dazu sagen. Also das heißt, wir haben jetzt 550 Mitglieder hier, da ist noch Wachstum drin. Wir werden aber in den nächsten Monaten eine neue Strategieveränderung hier eingehen. Das heißt, wir werden einige Dinge zum Positiven verändern. Wir wollen natürlich, dass sich die Mitglieder hier, die ihren Beitrag leisten, die Corporate Members sind, die Members sind, auch dann wohlfühlen, wobei wir kein exklusiver Membership Club sind. Das heißt, das Restaurant, nur als Beispiel, das Restaurant und der Gym ist auch für die Public mit einer Social Membership, also auch für die Public ohne Membership, ist das Restaurant zugänglich. Wir haben jetzt 3 Golfplätze gleich ums Eck in Santa Ponsa und viele, viele Golfer kommen hier zu uns zum Essen. Also das heißt, wir sind noch nicht so, dass wir einen geschlossenen Membership haben. Aber ich glaube, dass die Richtung so ist, dass es bald der Fall sein wird.
Und für alle jetzt aus der Tomorrow-Community, die sagen, ich bin ja noch nicht Member, ich würde das gerne werden, habe ich das richtig gesehen? 3.000 Euro kostet eine Mitgliedschaft hier im
Jahr? Ja, wir haben verschiedene Levels. Ja. Also die Corporate Membership kostet zurzeit 30.000 Euro. Wir haben aber dann auch einen Sponsorship- und Partnership-Level, der sechsstellig ist. Ja, da haben wir auch etliche Unternehmen, die hier dabei sind. Automobilunternehmen, Energy Drinks, aber auch, ich sag's jetzt einmal, Immobilienunternehmen, die in diesem sechsstelligen Bereich hier investieren. Die normalen Memberships, die sind zurzeit ja bei 3.000 Euro, aber wir gehen hier natürlich jetzt auch einen Weg, wo wir das Ganze in den nächsten Monaten auch aufgrund der Nachfrage anheben werden.
Sehr cool, also auf jeden Fall Glückwunsch. Erklär bitte mal, wieso kannst du das, was du machst? Du hast ja eine herausragende Karriere gemacht. Du bist Österreicher, du bist in Graz geboren und dann hat es dich aber relativ schnell nach Amerika verschlagen. Du bist nach Georgia gegangen und hast da Business studiert. Was war für dich der Grund, Österreich zu verlassen und nach Amerika zu gehen? Arnold Schwarzenegger hat es ja auch gemacht. Arnold Schwarzenegger Weg. Ja?
Also Arnold Schwarzenegger ist ja auch der gleichen. Ja, auch Graz als Heimatstadt, ja, und muss dazu sagen, dass ich ihn auch kenne, habe die Ehre gehabt, auch sein Museum für eine kurze Zeit in der Geschäftsführung zu leiten in Graz, im Tal, wo er geboren ist, und wäre schön, wenn er hier auch einmal vorbeischaut, ich werde daran arbeiten, weil er war noch nicht hier am Country Club, aber wie gesagt, ich habe damals, war ich Tennisprofi und mit 18, 19 Jahren ist mein damaliger Coach, der war Amerikaner und der hat dann gesagt, Edwin, du bist ja crazy, du spielst Aufschlagwolle, das macht man nicht in Europa auf Ascheplätze, sondern das macht man in den USA auf schnelleren Belägen, auf Hardcourt-Belägen. Und du musst jetzt in die USA gehen. Und dann bin ich innerhalb von 2 Wochen, habe ich dann meine Eltern gesagt, ich gehe jetzt in die USA, habe ein Scholarship, ein Tennis-Scholarship bekommen auf einer der besten Tennis-Universitäten in der USA, University of Georgia, in der Nähe von Atlanta, in Athens. Und bin dorthin und war dann, habe das Studium dort nicht beendet, sondern war dort 2 Jahre vor Ort, habe das Tennis verbessert, bin aber draufgekommen, dass es dort Spieler gegeben hat, die ganz einfach um vieles besser noch waren und habe dann realistischerweise eingesehen, dass ich vielleicht doch nicht Tennisprofi werde und bin dann in dieses Business Sportevents reingefallen. Und das hat mich dann schon geprägt. Viele Dinge, die ich in den USA erlebt habe, habe ich dann auch mit nach Europa genommen. Und das erste ATP-Turnier, das ich veranstaltet habe in meiner Heimatstadt in Graz 1992, war am Dach eines Einkaufszentrums. Und das war Copy-Paste zu einem Event, das ich in den USA gesehen habe damals.
Hat Amerika dich so verändert, dass du an solche Projekte anders rangehst, dass du gleich sagst, ich mache nicht einfach, wenn ich zurückkomme nach Europa, ein normales Tennisturnier, sondern ich mache es auf dem Rooftop eines Einkaufszentrums, mache mehr Entertainment draus?
Ja, ich habe damals, das war so, ich wollte immer Tennisturniere veranstalten und dann haben wir kleinere Turniere veranstaltet und irgendwann habe ich gesagt, du musst natürlich, ATP ist das Höchste, was es gibt. Und ich habe damals, bin ich dann nach Monte Carlo runtergefahren mit dem Auto, bin dort rein in das Office der ATP. Damals habe ich ja nicht für die ATP gearbeitet, sondern für mein Unternehmen. Bin dort rein und habe gesagt, ich hätte gerne ein Turnier. Und dann haben die gesagt, na ja, wo findet das statt? Habe ich gesagt, weiß ich noch nicht. Wir haben mir schon was einfallen. Und dann haben die gesagt, crazy guy hier aus Österreich. Aber dann ist die ATP nach Österreich gekommen und dann habe ich ihnen das Einkaufszentrum gezeigt. Weil ich habe immer gesagt, wenn du keinen Partner hast, dann musst du dort hingehen, wo die ganzen Firmen sind. Und in diesem Einkaufszentrum waren halt 150 Unternehmen und dann habe ich mit 150 Unternehmen einen Deal gemacht. Der eine war ein größerer Partner, der andere kleiner. Aber es war eine gute Idee und wir haben dann dieses Turnier dort 5 Jahre veranstaltet mit sehr vielen Topspielern. Und unter anderem war einer unserer Hauptsponsoren damals Mediamarkt, ja, weil das war das Dach Parktech vom Mediamarkt, wo wir das Turnier gehabt haben. Und wir wurden dann viele, viele Jahre zum Tennisturnier des Jahres gewählt, also in der Challenger-Serie. Und so hat mein Unternehmen eigentlich gestartet. Und das war sehr spannend. Ich bin immer ein USA-Fan gewesen, wobei ich in den letzten Jahren, ganz ehrlich, aufgrund der politischen Situation mich eher hier zurückgezogen habe. Ich bin geschäftlich sehr viel in New York, in Miami, in Los Angeles, aber ich würde jetzt nicht mehr in den USA leben. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich liebe Europa, liebe Österreich, lebe in Salzburg, lebe aber auch hier in Mallorca, habe eine wunderschöne alte Finca, die ich liebe. Und habe also sozusagen meinen Schwerpunkt jetzt nach Europa wieder verlegt.
Ist das, was du machst, auch sowas wie deine Art Tennis zu spielen, dass du sagst, Aufschlag und Volley, dass du sagst, ich gehe einfach zur ATP ins Büro und sag, ich hätte gerne ein Turnier. Und wohlwissend, dass ATP das Größte ist, was du überhaupt haben kannst und du vorher ja noch kein ATP-Turnier gemacht hast. Ist das so, diese Art, wie du auch Business machst?
Ja, eigentlich schon, ja. Also ich bin immer einer, der, wenn immer es um Business geht, versuche ich einen anderen Weg zu gehen. Wir sind nicht im Fußballbusiness, unser Hauptbusiness ist Tennis, da sind wir in Europa führend mit der Emotion Group. Golf, da wollen wir führender in Europa werden. Wir haben gerade ein riesen Golfturnier, ein PGA European Tour in Kitzbühel veranstaltet. Und Consulting-Business. Wir haben auch einige Athleten unter Vertrag. Tommy Haas begleite ich jetzt seit fast 20 Jahren schon als Management, ja. Aber man muss das ganz einfach so sehen. Ich bin immer diesen Weg gegangen, dass ich sage, in diesen Sportarten musst du der Beste sein und der Innovativste sein. Und diese Innovation hat uns immer geprägt in unserem Unternehmen. Bei uns gibt es keinen normalen Event. Es muss immer das Gesellschaftliche dabei sein. Es muss das Wirtschaftliche dabei sein. Gerade jetzt bei den Boss Open haben wir ein neues Produkt kreiert, ein Economic Summit, wo wir die ganzen Top-Unternehmer aus Dubai, aus Abu Dhabi in Stuttgart gehabt haben. Das heißt, ja, ich gehe rein in diesen Sportarten und versuche aber immer, neue Wege zu gehen. Weil ich glaube, nur so kannst du in der jetzigen Zeit bestehen. Weil du musst entweder zum Top-Segment gehören oder du musst zum mittleren Segment gehören. Und da sind wir weltweit zurzeit und da musst du aber immer was Spezielles bieten.
Was war für dich der Grund, dann nach Monaco zu ziehen? Also nicht nur zum ATP-Tennis hinzufahren, sondern nach Monaco zu ziehen. Und nochmal als Österreicher, der in Georgia studiert hat, nach Europa zurückkommt, aber nicht in Österreich bleibt und auch nicht gleich nach Mallorca geht, sondern zum anderen großen M nach Monaco.
Naja, ich habe ein Angebot erhalten vom damaligen CEO der ATP. Das ist also so wie die FIFA im Fußball, ATP im Tennis, Governing Body. Das war der Mark Miles, der war damals so der Bernie Ecclestone im Tennis und der hat mir einen Job angeboten und dann hat er zu mir gesagt, du hast jetzt drei Optionen, entweder Florida, das ist Ponte Vedra Beach, das Office oder London, das Office oder Monte Carlo, das Office, ja. Und dann habe ich das verglichen und irgendwie haben wir dann für Monte Carlo entschieden und mein Sohn ist ja auch in Monte Carlo geboren, ja, dann, das war ich 7 Jahre dort und ich bin dann sozusagen für 7 Jahre war ich eigentlich nicht selbstständig tätig mit meinem Unternehmen. Ich habe mein Unternehmen sozusagen in dieser Zeit anderswertig nicht verkauft, aber anderswertig verwaltet, bin operativ ausgestiegen und bin bei der ATP in das Management eingestiegen und bewusst auch, um hier, sag's jetzt einmal, zu lernen, um im Tennis alle kennenzulernen. Und Monte Carlo, darf man ja eins nicht vergessen, ist ja nicht nur das Headquarter der ATP in Europa, sondern die Spieler wohnen ja, 80% der europäischen Tennisspieler wohnen in Monte Carlo. Egal, ob das ein Tsitsipas ist, ein Novak Djokovic ist, gut, Roger Federer nicht, weil der als Schweizer sowieso in einem Niedrigsteuerland lebt. Aber wir haben dort natürlich auch die Möglichkeit gehabt, tagtäglich mit den Top-Spielern dieser Welt zu sprechen, weil die halt alle dort sind und das hat natürlich auch sehr geholfen.
Ist das so der ultimative Job, ATP-Boss, um wirklich ein globales Netzwerk aufzubauen, weil alle Teil dieser ATP sein wollen oder wie hast du das wahrgenommen?
Auf alle Fälle, also das war die Wurzel auch unseres Engagements und wir haben ja dann im Endeffekt mit dem ATP-Turnier in Wien, mein Partner Herwig Stracker, der dort Turnierdirektor ist, der Teilhaber der Firma Emotion Group ist, ja, wir haben das Wiener Turnier übernommen, wir haben dann Stuttgart Mercedes Cup, der jetzt Boss Open ist, übernommen. Wir haben dann Berlin übernommen, das Damenturnier WTA 500, dann Mallorca ATP, zuerst WTA, dann ATP, jetzt wieder ATP und WTA. Und wir haben noch einige Pläne, muss man ganz ehrlich sagen. Und diese Pläne beziehen sich auf das Tennisturnier in Dubai, wo wir zurzeit in Verhandlung sind, auch in Dubai die Vermarktungsrechte des ATP-Turniers in Dubai zu übernehmen. Das heißt also meine Expansion, wir sind also in Europa stark positioniert. Es gibt einen Markt, wo ich gerne expandieren würde. Das sind also die, es ist die UAE mit Dubai und Abu Dhabi, wo wir sehr, sehr gute Connections haben. Wurde natürlich jetzt durch den Krieg im Iran etwas rausgezögert, aber hoffen wir, dass das vorbeigeht und dann würden wir dort wieder relativ rasch Flagge zeigen.
Edwin, wenn du sagst, du hast gute Connections, kannst du jeden Menschen auf der Welt, in der Businesswelt erreichen, dass du dem eine Direct Message schreibst oder direkt auf dem Handy anrufst?
Also, das ist jetzt ein bisschen, will aber nicht, dass das arrogant klingt, aber ich glaube, dass ich mit über drei Stufen oder über zwei sehr viele Menschen erreichen kann. Top-Unternehmer. Ich meine, nur als Beispiel, Larry Ellison ist Eigentümer vom Indian Wells Turnier. Sein Turnierdirektor ist der Tommy Haas. Ich manage den Tommy Haas. Das heißt, dass ich habe nicht die Privatnummer von Larry Ellison, aber ich sag zum Tommy, ich würde gerne ein Meeting mit dem Larry Ellison haben, dem Oracle-Eigentümer und Founder. Und wenn ich es brauche, gibt's dieses Meeting, ja? So, nur als kleines Beispiel, ja, meine Connections natürlich auch über Wimbledon in die Royal Box, ja, ich bin ja jedes Jahr dort in der Royal Box als sozusagen Partner von Wimbledon außerhalb der UK eingeladen. Da sitzt du dann halt auch einmal neben David Beckham und sprichst mit ihm darüber, ob er vielleicht einmal hierher kommt als Tennisfan, ja. Ich glaube, ich könnte es schon schaffen, immer sehr, sehr weit vorzudringen, aber es muss auch ein Sinn dahinter sein, ja. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich möchte jetzt diese Personen kennenlernen, nur ums Kennenlernen wegen, ja. Also für mich ist es immer wichtig, dass ich dann auch einen Business Case habe, und wenn der Business Case ist, dass diese Person dann bei uns Member wird, dann ist das auch ein guter Business Case, weil mittlerweile reist ja eh schon die ganze Welt fast nach Mallorca, in den Hotspot sozusagen, in den neuen Hotspot in Europa.
Aber ich finde das total spannend, dass du sagst, dass du Leute dann nur kontaktierst, wenn es auch Sinn macht, weil das ist ja so der große Unterschied. Weißt, wir reden ja alle heute sehr viel über Netzwerken, wie wichtig das ist und jeder geht über LinkedIn und versucht sich mit vielen Menschen zu verbinden. Dieses Netzwerk, was du hast, zu ja Milliardären, zu Multimillionären, zu Fürsten, zu Global Playern, Regierungschefs. Wie funktioniert dieses Netzwerken? Wenn du jemanden kontaktierst, sagst du sofort so on point, was du von ihm willst? Oder wie funktioniert das? Was ist der Unterschied?
Eigentlich nicht. Also bei mir ist es so, noch einmal, wenn man jetzt sagt, okay, man möchte jetzt in Dubai, das ist ein gutes Beispiel, weil es ein aktuelles Beispiel ist. Ich bin da sehr gut connected grundsätzlich und wir planen ein Office in Dubai zu eröffnen. Und jetzt sagst du, okay, wie mache ich das am besten, ja? Und ich mache so, dass ich sage, okay, ich habe jetzt diesen Economic Summit in Stuttgart veranstaltet bei dem Boss Open. Daniel Grieder, CEO. Wir waren in Dubai bei dem World Government Summit gemeinsam. Der Daniel war dort am Podium zu dem Thema Luxury Goods und Luxury Fashion. Ich war am Podium zum Thema Sports. Generell und dann triffst du dort halt auch die Entscheider in Dubai, den Sportminister als Beispiel in dem Fall und dann habe ich den Sportminister gesagt, ich würde ihn gerne nach Stuttgart zu meinem Economic Summit einladen. So, dann war er da, war total happy und jetzt habe ich ihn nach Wimbledon eingeladen und in 10 Tagen sind wir gemeinsam mit dem Boss-CEO und mit dem Sportminister von Dubai dem Minister für Future Technology in Dubai, für die Future Tech Foundation. Der kommt jetzt nach Wimbledon, wir machen dort ein Abendessen bei mir ich habe dort einmal 2 Wochen lang eine Villa, die Emotion Villa in Wimbledon Und da wird dann über Business gesprochen. Aber das ist jetzt nicht, das ist schon eine Strategie dahinter, aber eine sehr angenehme Strategie, weil ich der Meinung bin, dass man Menschen viel mehr eher kennenlernt, auch persönlich, wenn man das in einem angenehmen Ambiente macht. Ob das jetzt in Wimbledon ist oder ob das jetzt hier im Mallorca Country Club ist, das sei dahingestellt. Aber auf alle Fälle war das, glaube ich, ein gutes Beispiel, wie wir uns Dubai nähern. Schon auf einem sehr, sehr hohen Level.
Was ist deine Strategie dabei, wenn du so ein Business machst? Du hattest mich netterweise nach Kitzbühel eingeladen zu dem Golf-Event und ich habe dich ein bisschen beobachtet, wie du durch diese Reihen gegangen bist. Und was mir aufgefallen ist, dass du unglaublich schnell bist, dass du zu den Leuten gehst, du machst deinen Talk aber unglaublich schnell, eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten und dann gehst du auch schon weiter, dann kommt so für dich schon der nächste Termin. Ist das so etwas, dass du auch sagst, du machst das immer mit Tempo?
Nein, das Tempo ist, ich bin ja mitten im Event, das heißt so ein Golf-TP World Tour Event, dauert 4 Tage. Du hast dort 35.000 Zuseher, wir hatten ungefähr 3.000 VIP-Gäste in Kitzbühel und von diesen 3.000 VIP-Gästen gibt es wahrscheinlich 100, die Partner in irgendeiner Art und Weise von mir sind und dann muss man natürlich für jeden ein bisschen eine Zeit finden und die wissen das dann auch, dass ich ja in dem Fall als Veranstalter auch andere Verpflichtungen habe. Ich muss mich mehr um die Medien kümmern, ich muss mich um die Spieler kümmern. Und natürlich habe ich eine Struktur dahinter, aber die Leute verstehen schon Smalltalk kurz und herzlich, aber Edwin ist jetzt busy, weil das ist Turnier. Das heißt ja nicht, dass es da nicht im Laufe des Jahres die Möglichkeit gibt, bei einem Abendessen, bei einem Lunch oder bei einem anderen Get-Together intensiver mit diesen Personen zu sprechen. Man darf nicht vergessen, wenn man so ein Event macht, wie hier Mallorca oder wie Stuttgart oder wie Wien, du hast ja dort... Ich sage es jetzt einmal, da gibt es eine Sponsorship-Pyramide, da gibt es einen Titelsponsor, natürlich gehört dem die meiste Aufmerksamkeit dann in dieser Turnierwoche. Dann gibt es die Premium-Partner, 5, 6, Official Airline, Official Bank, Official Insurance, so. Dann darunter gibt es dann die 10 Gold-Partner und dann gibt es noch 20 offizielle Partner. Sagen wir, es sind so ungefähr 40 Sponsoren, die das Turnier finanzieren. Und dann kommen aber noch die Hospitality-Pakete dazu. Das heißt, hier zum Beispiel haben wir 80 VIP-Logen. Es ist schön, wenn ich im Laufe von 7 Tagen jeden, der eine VIP-Loge gekauft hat, kurz Hallo sage. Ja, und es hat auch schon Fälle gegeben, wo die Leute beleidigt waren, weil sie mich nicht getroffen haben. Ja, ich bin aber auch dabei, mein Unternehmen ein bisschen mehr in eine Managementstruktur zu bringen, wo ich nicht immer da sein muss, ja. Das heißt, ich habe einen sehr guten CEO, COO. Wir haben ein Team von 6, 7 Leuten, die Key Accounts übernehmen. Im Endeffekt ist es halt so, genauso wie ich sehr gerne mit jemandem spreche, der in Entscheiderposition ist, sprechen halt auch die Leute sehr gerne mit mir, weil ich im Endeffekt ja der Entscheider bin. Um die Frage noch einmal zu beantworten, deswegen bin ich auch während eines Turniers extremst busy, weil sich alles zentralisiert.
Warum ist dieser Hype so drauf auf all diese Events? Warum ist Tennis so, gerade auch im Luxusbereich, so gehypt? Golf das gleiche, Paddle natürlich. Wir leben in einer Welt, die immer digitaler wird, die immer mehr durch KI gesteuert wird. Und trotzdem erlebt man jetzt diesen Event hier auf Mallorca und man sieht die ganzen Brandpartner, die da sind. Man sieht es in Wimbledon, man sieht es bei allen großen Turnieren. Du hast es gerade erzählt, Formel 1, da ist LVMH als großer Sponsor reingegangen mit 1 Milliarde. Was ist diese Faszination, dass die Menschen in dieser digitalen, KI-getriebenen Welt jetzt hier heute nach Mallorca kommen wollen und wollen Teil davon sein, mit ihrem Brand oder eben auch als Person?
Also es ist ganz, ganz ein spannendes Thema. Und das hat die Wurzeln eigentlich in der Covid-Phase gehabt. Wir waren, by the way, mein Unternehmen war das erste Unternehmen, das während der Corona-Epidemie wieder Sportveranstaltungen gemacht hat. Ich war in der glücklichen Lage, dass sowohl Tennis als auch Golf kontaktloser Sport ist. Das heißt, wir konnten als erstes Turniere ohne Zuseher veranstalten. Und ich habe in Köln in der Lanxess Arena zwei ATP-Turniere gemacht, wo beide der Sascha Zverev, der jetzt endlich seinen Grand Slam gewonnen hat, der hat beide Turniere gewonnen und wir hatten dort im ersten zwei Tagen 3000 Besucher, die Lanxess Arena sind 20.000 und im Endeffekt null, weil es einen Stopp gegeben von der Regierung von Nordrhein-Westfalen. Und wir haben aber dann dieses Turnier zu einem profitablen Turnier gemacht, weil die Einschaltquoten, weil die Leute zu Hause gewesen sind und die haben alle TV und den Event genossen, ja. Und wir haben mega Einschaltquoten gehabt. Damals Bet1 war unser Hauptsponsor. Die waren so happy. Und es war ein Event ohne Zuseher. Zwei Wochen lang. Und das Gleiche haben wir im Golf gemacht, in dieser Phase. Ich wollte das nur sagen, das war auch wieder ein Zeichen von Innovation. Da waren wir die Ersten. Fußball durfte ja lang nicht gespielt werden, weil der Kontakt, hat ja jeder Angst gehabt, dass der eine mit dem anderen in Kontakt geht. Aber Golf und Tennis war so. Aber jetzt, um das ganze Thema weiter zu verfolgen, Event-Business hat sich in den letzten Jahren extremst verstärkt. Die Leute wollen Live-Events erleben. Ich muss ganz ehrlich sagen, Hospitality, VIP, Ticketing, das sind Themen, die boomen. Das hätten wir uns alles nicht gedacht. Ich meine, wir leben ja doch in einer Zeit, wo die Wirtschaft jetzt nicht gerade super floriert. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und trotzdem, dieses Event-Business ist unglaublich stark zurzeit, weil die Leute ganz einfach Dinge erleben wollen. Und das spüren wir. Und da ist auch der Preis, muss man ganz ehrlich sagen, die Preisentwicklung in den letzten Jahren war enorm, was man für ein VIP-Ticket verlangt, was man für ein Ticket verlangt. Kitzbühel-Skirennen als Beispiel, ja, oder Formel 1. Wir sind dann natürlich ein bisschen drunter. Aber diese Entwicklung war für mich selbst überraschend. Und ich bin heute froh, im Zeitalter der KI, dass wir noch in einem Business sind, wo People's Business nenne ich es, weil es hätte auch anders sein können. Wenn du heute eine Übersetzungsagentur hast oder wenn du heute, ich sag's jetzt einmal, ein Unternehmen hast als Rechtsanwalt, dann ist es nicht so einfach, ne? Weil die KI kann vieles ersetzen.
Absolut. Was ich noch überraschend finde, wir haben so eine Sehnsucht nach Individualisierung. Viele wollen alles personalisiert haben, ziehen sich auch aus der Öffentlichkeit zurück. Gerade natürlich Menschen mit ordentlich Spending Power ziehen sich aus der Öffentlichkeit zurück. Und dann hast du aber zum Beispiel so einen Richard Branson und der kommt dann zu dir. Wieso suchen Menschen, die so ein ausgesuchtes Leben haben, dann solche Experiences wie jetzt hier bei dir?
Naja, der Richard Branson ist, also das ist auch wieder eine Story. Tommy Haas kennt den Richard Branson seit vielen Jahren. Und wie ich ihn gemanagt habe, war ich mit dem Tommy gemeinsam auf seiner Insel, auf Necker Island, in der Karibik. Da hat er ein Tennisturnier gehabt, er ist ein Tennislover. Da war der Novak Djokovic, der John McEnroe, der Tommy Haas und ich bin als Manager von Tommy Haas mitgekommen. Da habe ich ihn das erste Mal kennengelernt. Und irgendwann hat er sich hier ein Hotel gekauft auf Mallorca und dann hat er gesagt, ja, ich möchte so einen Tennisplatz bauen und ich möchte das groß eröffnen. Und dann haben wir die ganze Eröffnung seines Tennisplatzes in Son Bonjola, glaube ich, hat das geheißen, in seinem Hotel veranstaltet. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du, wir haben, by the way, möchtest du nicht zum Tennisturnier kommen? Und dann hat er gesagt, ja, ich spiele wahnsinnig gern Tennis, auch auf Rasen. Und dann ist er halt zwei, dreimal zu unserem Tennisturnier gekommen und spielt auch ab und zu hier auf Rasen Tennis, weil er liebt Tennis und er liebt vor allem auch Wimbledon als Engländer. Und so ist das Ganze zustande gekommen. Also das war gar nichts Spektakuläres, ja. Wir haben auch mit Richard Branson noch nie Business besprochen, ja. Also er ist ganz einfach Tennislover und ist bei uns welcome.
Und er kann hier einfach herkommen, kann hier spielen, wird auch nicht irgendwie belästigt und 100 Leute wollen Selfies machen und...
Ja, aber man muss sagen, der ist ein Honorary Member, so wie der Roger Federer, so wie der Rafael Nadal. Das sind Ehrenmitglieder, die können kommen und hier, wann immer sie wollen. Ich meine, der Richard Branson spielt gern Tennis, genauso wie der Dirk Nowitzki bei uns ein Honorary Member ist, genauso wie der Steve Nash. Die lieben es dann da zu sein und die sind dann auch offen. Wenn ein Member herkommt und sagt, hätte ich gerne ein Selfie, hat es noch nie gegeben, dass ein Jürgen Klopp oder ein Dirk Nowitzki oder ein Richard Branson gesagt hätte, nein, das mache ich nicht. Habe ich noch nie erlebt. Aber sie werden auch hier nicht belästigt. Ja, es sind ganz einfach Leute, die ganz einfach dann kommen und sagen, hey, super, dass du da bist. Lass uns das Selfie machen. Die machen das. Also ich habe es noch nie erlebt, dass das nicht der Fall gewesen wäre.
Was ich bei dir spannend finde, Edwin, dass du eigentlich hättest ja auch Profispieler werden können. Dann hast du dich entschieden, du gehst ja auf die Business-Seite, du machst ATP. Jetzt baust du hier dein eigenes Wohnzimmer mit dem Mallorca Country Club. Und du investierst auch in weitere Sportarten. Ich habe gesehen, dass du auch Paddleplätze baust. Paddle ist natürlich der Riesenhype, dass du sogar mit Jürgen Klopp zusammen investierst.
Genau. Also das heißt, Jürgen Klopp ist ja hier unser Nachbar, was reiner Zufall ist. Er hat sich hier ein Haus gekauft vor 2 oder 3 Jahren und ist dann hier reinspaziert und gesagt, cool. Da haben wir noch zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 3 oder 4 Paddlecourts gehabt und er liebt Paddle. Ist dieses Jahr nicht hier, weil er bei der Fußballweltmeisterschaft natürlich im Einsatz ist, 6 Wochen lang. Und sein Sohn, der Marc Klopp, hat ja auch einige Tenniszentren mit Paddle FC gemeinsam mit dem Jürgen, auch in Berlin und Liverpool ist geplant. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns hier zusammenrücken. Was gibt's für uns Besseres, wie eine Galionsfigur wie den Jürgen Klopp hier im Club zu haben? Und ich glaube, er genießt den Club sehr. Er ist, auch wenn er nicht unterwegs ist, ist er sehr, sehr viel bei uns, genießt es, spielt mit dem Members Paddle, nimmt Lessons hier, dass er sein Paddle verbessert. Und ist auch mit, wir haben hier ein Joint-Venture-Unternehmen, wo wir das gesamte Thema Paddle im Mallorca Country Club sozusagen in der nächsten Zeit sehr stark weiterbringen wollen. Da gibt's ein starkes Wachstum und wir haben auch wahnsinnig viele Paddle-Members hier.
Edwin, ich weiß, du musst gleich weiter. Alle Leute warten hier schon auf dich. Deshalb, ich habe noch 3 Fragen. Wo willst du hin? Was ist so deine Vision? Was willst du noch schaffen? Also nochmal kommend als Spieler zur ATP, dein eigenes Wohnzimmer hier. Was ist so dein Big Picture? Wo willst du noch hin?
Also es gibt ja für mich sozusagen 2 Schwerpunkte im Geschäftlichen. Das eine ist die Firma Emotion Group und Emotion Sports, wo wir, sag's jetzt einmal, unser Ziel ist, noch die ein oder andere Expansion zu machen. Man muss auch realistisch sein, also der asiatische Markt ist für uns kein Thema. Ich würde ja auch zum jetzigen Zeitpunkt nicht in die USA gehen. Wir fokussieren hier auf Europa. Da vor allem auf die Dachregion, Deutschland, Österreich, Schweiz, aber auch Kroatien, Italien, Ungarn, so die umliegenden Länder von Österreich. Dann hier, für mich ist es ja, das ist zwar Spanien, aber im Endeffekt ist Mallorca ganz was anderes. Also ich würde kein Tennisturnier in Madrid oder in Barcelona machen. Mallorca passt perfekt, weil das ist international, coole Community. Dubai interessiert uns und Abu Dhabi, also die Emirate, sind für uns ganz, ganz spannend, weil sie natürlich auch ein tolles Business Environment haben und wir dort sehr gut connected sind. Das ist das eine mit der Firma Emotion. Vielleicht werden wir auch noch ein paar andere Sportarten wie das Paddle oder das Boxen hier live mit aufnehmen. Und das andere Thema ist der Mallorca Country Club und da gibt's große, große Pläne. Ja, also wenn ich jetzt sage, wir planen hier einen Ausbau auf 44.000 Quadratmeter und der wird kommen. Wir haben hier 3 Golfplätze, wir haben hier super Hotelinfrastruktur, wir haben alles, was Racket Sports bietet, Grand Slam, Tennis mit Rasen, Asche, Hardcourt, Paddle, Pickleball für die Amerikaner. In Zukunft vielleicht auch noch Beachvolleyball, dann wird das hier wahrscheinlich das größte Sportressort auf den Balearen werden. Und das ist das Ziel. Und da arbeite ich daran und ich hoffe, dass es mir in den nächsten 5 Jahren gelingen wird.
Was motiviert dich? Weil was auffällig ist, ich meine, das sind ja gefühlt 35 Grad, es ist Wochenende, wir sitzen hier, es ist Samstagmorgen, du könntest auch am Pool sein oder ins Meer springen, aber du gehst hier durch, machst dein Business, alles dreht sich um dich, du hast diese Pläne. Was motiviert dich?
Also erstens einmal war ich heute schon im Meer. Also ich gehe meistens in der Früh vorm Frühstück schwimmen ich bin jetzt hier in einem Hotel nicht direkt am Meer, bin aber mit dem Auto zum Meer gefahren, war dann 30 Minuten schwimmen, herrlich. Das liebe ich ganz einfach. Ich schwimme wahnsinnig gern, weil es auch gut für meine geschundenen Gelenke ist sozusagen, ja. Und das heißt, das mache ich. Ich genieße das auch auf dieser Insel. Aber für mich ist das jetzt kein Stress, ja. Ich liebe Tennisturniere, Golfturniere, Veranstaltungen zu machen und immer wieder neue Dinge zu bringen. Ich meine, was ich mir wünschen würde, ist, dass wir vielleicht auch am Thema Musik Konzerte, klassische Konzerte, Popkonzerte, dass wir diesen Bereich ein bisschen stärker angehen. Und wir haben ja auch einen Member hier, der fast täglich hier ist, der Dieter Bohlen, war jetzt die ganze Woche hier, hat ja auch schon mal gesagt zu mir, du Edwin, lass uns was gemeinsam machen. Und ich gesagt, Dieter, ja, finde ich total spannend. Also ist auch ein toller, ein Ehrenmitglied, der sich hier wahnsinnig wohlfühlt, ja. Aber ich glaube, für mich ist das jetzt kein Stress. Ich liebe meinen Job und ich habe ganz einfach auch hier mein Hobby zum Beruf gemacht, ja. Und das mit dem Profi-Tennis, ja, ich habe zum Glück rechtzeitig erkannt, dass für mich der andere Weg besser ist, weil im Profi-Tennis wäre ich wahrscheinlich verhungert im Endeffekt.
Was heißt das, Edwin? Und da kommen wir zur letzten Frage. Wenn du zurückblickst auf alles, was du in deinem Leben, in deiner Karriere gemacht und erreicht hast, welchen Business-Rat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich mache mir schon ein bisschen Sorgen. Ich sehe es ja auch bei meinem Sohn, der ist jetzt 26. Ich sage immer, wenn ich ins Auto einsteige, dann versuche ich einmal mit meiner Memory etwas zu finden. Und nur wenn ich in Probleme gerate, gehe ich dann auf Google Maps. Bei meinem Sohn ist es so, wenn das Handy aus ist, dann ist er hilflos verloren. Ja, und ich glaube, dass die neue Generation hier auch mit KI und dem Ganzen, ich bin jetzt kein Feind der KI, ja, aber ich sehe es schon auch etwas kritisch, weil ja das Eigendenken komplett verloren geht. Ja, wenn ich heute eine Bewerbung schreibe und ich mache das nur mit KI, ich merke zum Glück, wenn sich bei mir jemand bewirbt mit KI und ich spüre das, dann ist die Bewerbung für mich. Also ich möchte dann schon einmal gar nicht mit diesem Menschen in Kontakt treten. Ich bin jemand, der ganz gerne einmal ein Praktikum ausgibt und bei diesem Praktikum lernt man dann die Menschen kennen. Aber die Zeiten haben sich verändert. Wir müssen alle neu denken. Social Media, ganz, ganz was Wichtiges. Die Vermarktung von Events hat sich alles verändert. Ich bin trotzdem noch immer gerne auch oldschool. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich versuche auch meinen Kindern, die jetzt ja schon 26 und 30 sind, meine Tochter lebt in New York, mein Sohn lebt in Miami, versuche ich auch immer wieder ein bisschen sozusagen so die Oldschool nicht, dass sie die Oldschool nicht vergessen, dass es auch noch People's Business gibt und dass man auch noch irgendwo zu einem Restaurant fahren kann, ganz einfach, weil man sagt, ich habe das in Erinnerung, wo das war, schauen wir mal, ob ich es ohne Google Maps schaffe.
Edwin, vielen, vielen Dank. Spielsatz-Sieg, würde ich sagen. Spielsatz-Sieg für dich. Also vielen Dank für deine Zeit. Und wirklich Glückwunsch zu dem, was du hier aufgebaut hast.
Danke vielmals, hat sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Alles Liebe für dich, für deine Family und hier für den Mallorca Country Club und für alle aus der Tomorrow Community. Schaut euch das Ding hier an und schreibt bitte mal in die Kommentare, was ihr davon haltet und was ihr auch mitgenommen habt hier aus dem Leben von Edwin, wie er netzwerkt, wie er das alles zusammenbaut und sich auch entwickelt hat von einem angehenden Profisportler zu einem der größten Business-People hier in der Welt. Also schreibt es mir in die Kommentare und wir sehen uns wieder am nächsten Sonntag um 18 Uhr bei YouTube. Vielen Dank.
Danke vielmals, danke.
Der Tomorrow Podcast wird präsentiert von Cupra und dem neuen Cupra Raval. Alle Informationen jetzt auf cupra.de. Der Tomorrow Podcast ist eine Produktion der Tomorrow Production. Executive Producer ist Lukas Weidauer. Head of Video and Production ist Maxi Steiner. Und Head of Operations Oscar Rovecchio. Und die Audience, das ist sowieso die beste der Welt. Das seid ihr, die Tomorrow Community. Wir sehen uns jeden Sonntag ab 18 Uhr auf YouTube und montags auf Apple, Spotify und überall, wo ihr Podcasts findet.